Nach meiner letzten Podcast-Folge, wo es darum gegangen ist, welcher Energieträger ist denn so der richtige für mich, haben mich sehr, sehr viele Fragen erreicht. Und die möchte ich jetzt alle der Reihe nach beantworten. Insgesamt waren es 20 Stück und deswegen teilen wir es auch auf zwei Folgen auf. Folge Nummer 1 mit Q&A, kurz und knackige Beantwortung meiner Fragen. Und nach dem Intro starten wir gleich mit der ersten Frage. Los geht's.
Willkommen bei der Janska, sicher gescheiter, dem Podcast für alle, die smarter heizen, clever sparen und Technik mit Schmäh verstehen wollen. Ewald Janska ist Installateur aus Leidenschaft, deshalb gibt's hier klare Tipps, fundiertes Wissen und echte Erfahrungen. Verständlich, praxisnah und mit einem Augenzwinkern.
Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, eine Q&A-Frage. Folge wird das Ganze, und zwar, wie du im Intro auch schon gehört hast, aufgrund meines letzten Podcasts, wo es eben sehr viel um die richtige Wahl des Energieträgers gegangen ist, haben mir dann im Anschluss einige Fragen erreicht, die ich offensichtlich bei meinen Ausführungen so in der Form nicht beantworten oder nicht ausreichend beantworten konnte. Und deswegen gibt es zwei Folgen Q&A, um diese Fragen auch zu beantworten. Ich habe sie mir zusammengeschrieben und werde sie jetzt der Reihe nach einfach die Frage immer vorlesen und dann auch dementsprechend beantworten. So, wir starten gleich mit Frage Nummer 1. Die lautet, darf ich heute überhaupt noch eine Gasheizung einbauen oder ist das eh schon verboten? Gut, leider kann ich diese Frage jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten, da es mit Sicherheit regionale Unterschiede gibt. Das heißt, am besten ist, wenn du dich da selbst informierst. Ich kann dir es jetzt mal für Burgenland, Niederösterreich und Steiermark, also Osten Österreichs, sagen. Hier ist der Austausch von, und Wien, natürlich gehört da auch gleich mit dazu, hier ist der Austausch von fossilen Energieträgern, sprich Öl und Gas, aktuell, und jetzt haben wir Stand Beginn 2026, nicht verboten. Bei der Neuerrichtung von Eigenheimen und Objekten schon, aber nicht beim Austausch bestehender Anlagen. Das heißt, wenn es einen Gasanschluss gibt und ein bestehendes Gasgerät oder bestehendes Ölgerät gibt, gibt es derzeit kein Verbot, es nicht eins zu eins austauschen zu dürfen. Dennoch muss man sich auf der Gemeinde oder eben in der Stadtverwaltung oder je nachdem, wer heute die übergenannte Baubehörde ist, da darüber informieren, unter welchen Voraussetzungen das passiert. Und es kommt immer öfters vor, dass normale Einreichverfahren auch notwendig sind oder Dokumentationsverfahren, um zu dokumentieren, welche Anlage in welcher Größe mit welchen technischen Voraussetzungen hier eingebaut wurde. Das heißt, wenn du eine Gasheizung austauschen möchtest, dann fragst du am besten auf der Gemeinde direkt nach, ob es hier bestimmte Vorschriften gibt oder Abläufe, die du einhalten musst. Oder es sollte auch dann dementsprechend der Installateur wissen, den du dir ins Haus holst, was er dir jetzt auch wirklich an dieser Stelle, wo du zu Hause bist, einbauen darf. Also, wie gesagt, kurz und knackig, generelles Verbot gibt es aktuell keines, aber dennoch bitte auf die Vorschriften, die es gibt, Bedacht nehmen und diese auch einhalten. So, was haben wir jetzt? Die nächste Frage. Stimmt es, dass eine Wärmepumpe nur mit Fußbodenheizung funktioniert? Eine Klassikerfrage, die ich definitiv mit Nein beantworten kann. Es stimmt nicht, dass Wärmepumpen nur mit Fußbodenheizungen funktionieren. Ich habe dazu jetzt in der Folge 10 geht es darum, wie es denn so ist, wenn man ein altes Haus und Heizkörper hat, ob da eine Wärmepumpe funktioniert. Vielleicht horch dir diese Folge einmal kurz an. Da wird sehr, sehr viel auch schon über dieses Thema erzählt. Aber möchte es aber trotzdem ganz kurz beantworten. Es ist völlig egal, also das ist jetzt meine mein Zugang zu dem Thema. Es ist völlig egal, mit welchem Wärmeverteilsystem du arbeitest, ob das jetzt Heizkörper, Fußbodenheizung, Wandheizung, Betonkernaktivierung, ist völlig egal. Meiner Ansicht nach kommt es darauf an, welche Vorlauftemperatur notwendig ist. Es gibt uralte Fußbodenheizungen, die mit 45 oder 50 Grad betrieben werden müssen. Ja, jeder, der sagt, nee, stimmt nicht, als 30, 35 Grad. Ja, aber es gibt noch immer Fußbodenheizungen, die damals falsch dimensioniert wurden, und wir reden dort von den 70er Jahren oder davor, die mit hohen Temperaturen notwendig sind, und dafür gibt es auch ein paar Heizkörperanlagen und Häusern, die mit durchaus 35, 38 Grad auskommen. Das heißt, man kann es generell nicht sagen, ob man Fußbodenheizung braucht oder nicht. Also das ist falsch. Einfach den ausführenden Installateur fragen, wie es denn so ausschaut. Wenn man sich oder wenn sich der Installateur mit Wärmepumpen beschäftigt, dann kann er diese Frage ohne Probleme beantworten. So, die nächste Frage. Ich habe Angst, dass ich im Sommer nur mehr ein Brummen im Garten höre. Sind Wärmepumpen laut? Dazu gibt es ebenfalls eine Folge, zu der ich jetzt gleich verweisen möchte. Folge Nummer 13, welche Wärmepumpe ist die richtige? Da geht es auch um die Schallthematik. Grundsätzlich ist es so, und ich will das Ganze jetzt gleich beantworten und untermauern. Grundsätzlich, wenn man die richtige Wärmepumpe wählt, ist es nicht so, dass man sich vor irgendwelchen Geräuschbelästigungen fürchten muss. Weder ich im eigenen Garten noch der Nachbar, wenn er draußen auf seiner Terrasse sitzt, sollte die Wärmepumpe nicht zu hören sein und schon gar nicht im Sommer. Natürlich ist es so, dass das Lautstärkenempfinden von Person zu Person unterschiedlich ist. Wie so viele andere Sachen ist es eine sehr subjektive Geschichte. Jemanden stört das Zirpen der Grillen im Gras, der andere findet es wieder nett, der Dritte, den stört nicht einmal der Zug, den er vorbeifährt. Also es ist sehr unterschiedlich und jeder Mensch reagiert auf Lautstärke anders. Ich kann nur so viel sagen, eine Wärmepumpe, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, ein Außengerät, ist nicht geräuschlos, aber es sollte, oder die Wärmepumpe sollte auch nicht störend sein. Deswegen, wie gesagt, die Wahl der richtigen Wärmepumpe ist hier entscheidend. Deswegen, und auch der Standort natürlich, also wo stelle ich es hin? Deswegen wieder den ausführenden oder beratenden Installateur fragen. Der hat da mit Sicherheit die richtige Antwort und den richtigen Platz für die Wärmepumpe. Aber generell ist es so, wenn ich die richtige Wärmepumpe wähle, dann habe ich persönlich und auch mein Nachbar keine Lärmbelästigung im Garten, weder im Sommer noch im Winter, wenn ich mich draußen aufhalte. So, Frage Nummer 4. Pellets klingen gut, aber wo soll ich das lagern? Mein Keller ist eh schon voll. Ja, das kommt vor. Ich habe auch in dieser Folge gesagt, dass ein Nachteil von den Pelletsanlagen die Lagerung des Brennstoffes sein könnte. Es ist jetzt so, dass sehr viele Kunden und Hausbesitzer ausgebaute Keller haben, und da ist es halt mitunter ziemlich schwierig, dann hier ein Pelletslager noch unterzubringen, wenn man gerade von der Gasversorgung kommt. Das heißt, wenn ich einen bestehenden Gaskessel habe, da habe ich ja einen ziemlich kleinen notwendigen Bereich, wo meine Heizung sitzt. Bei einer Ölanlage ist es schon ein bisschen anders. Da habe ich einen Tankraum, das heißt, den könnte ich dann nutzen. Dennoch gibt es immer wieder Möglichkeiten, und man muss dann nur kreativ sein und Eine der Möglichkeiten wäre, wenn es wirklich keine Chance gibt, ein Pelletslager, einen Jahresvorrat sich anzuschaffen oder den Platz zu finden, dann gibt es ja nach wie vor die Möglichkeit, es auf mehrmalige Füllungen pro Jahr zu ändern. Das heißt, ich kann ja mir den Tankwagen zwei oder dreimal kommen lassen und so mein Pelletslager anzufüllen. Da reichen schon relativ kleine Lager. Oder ich gehe her zum Beispiel und das, was ich mittlerweile schon mehrmals meinen Kunden geraten habe, kleinere Pelletsbehälter zu nehmen, so 500 Kilo Behälter, die kann ich mir selber bauen, aus Schaltafeln, oder ich kann auch eine Regentonne, 300 Liter Regentonne zum Beispiel nehmen und aus diesem Behälter saugen. Ja, da komme ich relativ lang aus, wenn ich sage, okay, ich brauche 5 Tonnen Pellets pro Jahr und ich kriege in diesen Behälter 500 Kilo rein, dann sind es 10 Füllungen, die ich hier machen muss. Und ich könnte mir ja jetzt nicht unbedingt den Tankwagen kommen lassen, sondern ich kann mir Pellets auf Paletten als Sackware liefern lassen und ich fülle mir halt 10 Mal im Jahr. In diesem Fall fülle ich mir diesen Vorratsbehälter an mit meinen Pellets aus den Säcken und komme so gemütlich durch ein ganzes Jahr durch. Ja, bevor jetzt die Frage kommt, diese Pellets sind um eine Spur teurer als die im Silo gelieferten Pellets und im Tankraum. Aber bevor ich gar keine Möglichkeit habe, diese Pellets zu lagern, nehme ich doch diese Variante. Ist immer noch billiger als fossile Brennstoffe, und diese Pelletspaletten, die kann ich ja mir auch wieder mehrmal im Jahr zustellen lassen. Oder ich finde hier Palettenabstellplätze, zum Beispiel einen überdachten Freiraum im Garten draußen oder sonstiges und kann hier meine Pellets lagern. Also es gibt Möglichkeiten, man muss und darf da durchaus kreativ sein, aber es gibt auch hier einfache Möglichkeiten, Pellets zu lagern. Die nächste Frage: stimmt es wirklich, dass Wärmepumpen wartungsfrei sind? Diese Frage muss ich leider mit Nein beantworten. Es wird zwar immer wieder kolportiert und immer wieder gesagt, dass Wärmepumpen wartungsfrei sind. Das stimmt aber leider nicht. Wärmepumpen sind wartungsarm. Wir müssen hier unterscheiden zwischen der Heizungsanlage selbst und dem Heizgerät, sprich der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe selbst, vor allem Monoblock-Wärmepumpen, da gibt es einen geschlossenen Kältekreis. Das heißt, da gibt es, wenn nicht Kältemittel austritt, kaum etwas zu warten. Das ist schon richtig. Aber bei Luftwärmepumpen haben wir Ventilatoren, wir haben einen Verdampfer, das ist dieses Gerippe da, das jeder kennt, das da hinten oder vorne bei der Wärmepumpe drauf ist. Und das muss man einfach reinigen. Es hilft nichts. Alle zumindest 4 bis 5 Jahre sollte die Wärmepumpe komplett zerlegt werden, der Verdampfer gereinigt werden, der Ventilator von Schmutz befreit werden. Weil es hilft dir nichts. Ich bin der Witterung ausgesetzt. Ich bin der Natur ausgesetzt, da gibt's Staub, da gibt's Regen, da gibt's Schnee, da gibt's Blütenstaub, da gibt's Blätter. Ich muss einfach aufpassen und hier dieses mein Heizgerät reinigen. Je mehr ich drauf schaue auf diese Sachen, umso länger habe ich Freude damit und umso sicherer überstehe ich die Wintersaison. Also Wärmepumpen, es tut mir leid, Wärmepumpen sind nicht wartungsfrei, sondern müssen auch betreut werden. Nächste Frage. Und wenn die Heizung am Wochenende ausfällt, wer hilft mir dann? Gute Frage. Das solltest du dir im Vorfeld überlegen und mit deinem Heizungsbauer besprechen. Das sollte auch ein Entscheidungskriterium sein, welche Anlage und mit wem du vor allem baust. Die Frage solltest du ziemlich zeitig stellen, um sicherzustellen, dass du nicht dann eine Herstellertelefonnummer bekommst, wo du dich selbst dann mit Hotlines oder sonstigen Telefonwarteschleifen dich auseinandersetzen musst, um zu einer Information zu kommen oder beziehungsweise eine Störung zu melden. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich bedanke mich für den, der sie gestellt hat. Bitte schaut euch Lieferanten und vor allem auch eure Heizungsbauer-Installateure ganz gut an, ob die vielleicht einen Notdienst zur Verfügung stellen, ob die zumindest erreichbar sind am Wochenende. Oft sind sie nur Kleinigkeiten, die du wissen musst oder die dir gesagt werden müssen, damit deine Anlage zumindest übers Wochenende kommt. Also ich kann dir jetzt leider nicht beantworten, diese Frage, wer da hilft. Ja, ich kann dir nur so viel sagen, das ist eine ganz essentielle Geschichte und kümmere dich im Vorfeld darum. Man kann das erfragen, man kann sich darum kümmern und deswegen tu das, weil am Wochenende ist dann spät, du erreichst niemanden. Möglicherweise gibt es kleine Serviceverträge oder sonst irgendetwas, die du abschließen kannst, wo du leichter dann jemanden erreichen kannst. Aber bitte im Vorfeld nachschauen. Nächste Frage. Sind Pellets wirklich umweltfreundlich oder redet man sich das nur schön? Ich würde sagen, es ist genauso wie beim Strom. Es gibt bestimmte Formen der Stromproduktion, die nicht unbedingt sehr umweltfreundlich sind. Und ich behaupte jetzt einmal, es wird mit Sicherheit auf der Welt auch Pelletsproduzenten geben, die es mit der Umweltfreundlichkeit nicht so haben. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, wir können schon davon ausgehen, dass der Großteil der Pelletsproduktion umweltfreundlich ist. Möglicherweise wird dann der CO2-Bilanz bei der Produktion manche Vorteile, sagen wir so, um es freundlich zu formulieren, manche Vorteile möglicherweise mehr herausgestrichen als Nachteile. Aber ich würde es prinzipiell sagen und prinzipiell davon ausgehen, dass die Pelletsproduktion und Pellets als Brennstoff, das ja Holz ist, in Wirklichkeit oder grundsätzlich schon sehr umweltfreundlich sind, egal. Du weißt schon, was ich meine. Schönreden kann man sich alles, schlechtreden kann man auch alles. Ja. Aber bei den Möglichkeiten, die wir haben, zählt Holz und demnach auch Pellets. Vielleicht ist das eine gute Formulierung als Antwort. Bei den Möglichkeiten, die wir haben, ist Holz und demnach Pellets noch einer der umweltfreundlichsten Brennstoffe, mit denen wir heizen und Warmwasser bereiten können. Nächste Frage. Verschandelt mir ein Außengerät nicht die Optik vom Haus? Mit Sicherheit sogar. Spaß beiseite. Es ist natürlich so, wie in vorhergehenden Folgen, die richtige Wahl der Wärmepumpe. Man muss jetzt schauen, dass die Wärmepumpe sich optisch in das Gefüge des Hauses sich integrieren lässt, sagen wir es so. Wir haben immer wieder die Herausforderungen, dass wir die Wärmepumpen so aufstellen müssen und so platzieren müssen, dass wir halt nicht immer, dass wir den technischen Richtlinien gerecht werden, dass wir den gesetzlichen Richtlinien gerecht werden und dann müssen wir noch schauen, dass es natürlich auch den Hausherren und Hausfrauen gefällt, dort wo sie stehen. Jetzt gibt es ja schon die Möglichkeit, formschöne Wärmepumpen zu verwenden. Es gibt wirklich schon schöne Versionen von diesen Dingen, wo man es hinstellen kann. Man kann es verstecken, man kann es hinter Hecken stellen, man kann einen Holzverschlag drumherum bauen, Gabionen davor bauen. Aber natürlich, wenn ich die unbedingt jetzt rechts oder links vom Eingang hinstellen muss, dann ist es nicht unbedingt ein optisches Highlight. Ja, richtig. Wenn man es schlecht macht, verschandelt es unter Umständen die Optik des Hauses. Aber auch hier gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass es das Ganze nicht tut. Nächste Frage. Warum dauert die Planung so lange? Kann man das nicht einfach tauschen? Ich nehme an, dass es sich hier um die Frage handelt, warum denn die Installation einer Wärmepumpe oder die Planung einer Wärmepumpenanlage so lange dauert. Nun, erstens einmal, wenn es draußen zu heizen ist, oder also wenn es drinnen zu heizen ist, weil es draußen kalt ist, dann sollte man natürlich schauen, dass die Installation der Wärmepumpe eine ziemlich kompakte Geschichte wird. Erstens einmal, wenn es die Witterung ist, und zweitens, ich will nicht 3-4 Wochen lang einen Handwerker im Haus haben, der in meinen Keller da und umfuhrwirkt und mir eine Wärmepumpenanlage installiert. Deswegen gibt es mehrere Gründe, warum das Ganze so lang dauert. Die Planung, erstens einmal ist es, um es organisatorisch ziemlich kompakt zu halten, und zweitens ist es schon so, dass Wärmepumpenanlagen oder die Umstellung von Gas- oder Ölanlagen, sprich jetzt von fossilen Brennstoffen, schon ein wesentlicher Eingriff in das Heizsystem ist. Das ist jetzt nicht so, Gerät weg, Gerät hin, sondern wenn man das ernst nimmt, ist das ein wesentlicher Eingriff, eine wesentliche Änderung. Da ist ein Elektriker mit dabei, da ist mitunter möglicherweise ein Baumeister mit dabei. Also das ist schon eine richtige Challenge, ja, und das muss geplant werden. Da muss man sich um den hydraulischen Abgleich kümmern, da muss man sich so schauen, wo sind die Herausforderungen, sind vielleicht noch Heizkörper zu tauschen, die richtigen Berechnungen anstellen, damit am Ende des Tages auch dann ein gescheites Ergebnis rauskommt. Und das dauert halt ein bisschen. Und das ist keine Husch-Fusch-Geschichte, sondern das bedarf einer gewissen Vorbereitung. Und deswegen ist diese Umstellung halt, dauert es halt ein bisschen länger, als wenn ich sage, ich tausche jetzt mein Gasgerät auf ein Gasgerät, dann fahren wir hin, wir tauschen das aus und das Thema ist erledigt. Richtig. Aber bei Umstellung auf andere Energieträger dauert es mitunter ein bisschen länger. So, und die nächste Frage und ist auch schon die letzte für heute, die ich heute in dieser Form beantworten möchte. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum kostet der extra? Folge Nummer 5, da geht es um den hydraulischen Abgleich, um zu verstehen, was das ist. Bitte ganz kurz vielleicht in diese Folge reinhören, wenn dich das Thema interessiert. Hier für alle, die es nur überfliegen möchten und die Frage beantwortet haben möchten. Hydraulischer Abgleich, da geht es darum zu schauen, dass jeder Heizkörper die richtige Wassermenge bekommt, also das kriegt, was er braucht, um den Raum, in dem er drinnen sitzt, auf eine entsprechende Temperatur zu bringen. Das ist so im Wesentlichen heruntergebrochen, was der hydraulische Abgleich ist und wofür der da ist. Dasselbe gilt natürlich auch für die Fußbodenheizung. Die muss natürlich auch einreguliert werden. Und warum das was kostet, ist auch klar, das gesamte System muss berechnet werden. Es ist jetzt nicht so, dass man da hingeht zum Heizkörper und sagt, naja, der Raum 10 Quadratmeter, stellen wir auf 2, der Raum 40 Quadratmeter, sind 2 Heizkörper drin, stellen wir beide auf 5. Also so ist es nicht. Ich rede jetzt von der Ventileinstellung, nicht die Zahlen am Thermostatkopf, sondern die Ventileinstellungen. Also so ist es nicht. Das gehört schon berechnet. Da kommt es drauf an, was haben wir für Vorlauftemperaturen, was haben wir für Spreizung. Also da muss man schon ein bisschen wissen, was man tut. Und ist auf alle Fälle sinnvoll. Wie gesagt, jeder sollte den hydraulischen Abgleich machen lassen. Aber er kostet halt extra. Und bringt mit Sicherheit im Betrieb etwas. Also etwas, also ich würde sagen, so zwischen, wenn er wirklich gescheit gemacht ist und da man damit mit den Vorlauftemperaturen runterkommt, im Vergleich zu vorher, wenn es nicht gemacht ist, dann kann es schon sein, dass es zwischen 15% und 20% der Energiekosten bringt. Also nicht zu vernachlässigen, oft ein stiefmütterlich behandeltes Teil, wenn man es wissen muss, was man tut und wie man es macht. Aber wie gesagt, kostet leider extra, weil es eine Serviceleistung und eine Arbeitsleistung ist. Aber wesentlich für ein gescheit funktionierendes System. So, das waren die ersten 10 Fragen aus diesem Fragenkatalog, den ich gestellt bekommen habe. Ich hoffe, es war bei dir oder für dich wieder in dieser Folge etwas dabei, die eine oder andere Frage, die dich auch interessiert hat. Dann freut's mich. Wenn du selbst eine Frage hast, dann stell sie mir einfach. Ansonsten, wenn es auf die nächsten 10 Fragen, und ich habe schon ein bisschen vorausgeschaut, auch die sind sehr, sehr spannend. Ja, wenn dich auch die nächsten 10 Fragen interessiert, dann freut es mich, wenn du wieder dabei bist. Wenn es heißt, der Janska, sicher gescheiter, und für heute verabschiede mich. Ciao, baba. Das war's für heute bei der Janska, sicher gescheiter. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like, eine Bewertung, einen Kommentar oder du abonnierst den Kanal. So verpasst du keine weiteren Tipps und wichtige Infos. Du hast Fragen oder ein Thema, das dich beschäftigt? Dann schick mir gerne eine Nachricht an office@janska.at oder auf unsere WhatsApp-Line unter 0676 755 10. Vielleicht ist deine Frage ja auch schon das nächste Mal dabei. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hilfreich sein könnte, dann leite sie einfach weiter. Teilen macht nicht nur Freude, sondern könnte auch Geld sparen helfen. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, der Janska, sicher gescheiter.